Ja. So, herzlich willkommen zur zweiten Runde und jetzt nochmal die Möglichkeit für die Zuschauer Fragen zu stellen. Hier an unsere Gäste, die schon mit ihrem Impulsvortrag in der ersten Runde das Feld etwas geöffnet haben und dass wir jetzt ein bisschen intensiver diskutieren können. Für alle, die da mitdiskutieren wollen, haben wir unten nochmal einen QR-Code eingeblendet, den einfach einscannen und dann mit einem zweiten Gerät quasi die Fragen stellen. Oder es besteht die Möglichkeit über menti.com, die Adresse ist auch nochmal unten auf der Leiste eingeblendet, menti.com und dort den Code eingeben, 8999-7799. Dann besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die wir dann direkt hier reinkommen und die würde ich dann hier in die Runde verteilen. Also sehr gerne diesen Chat die Möglichkeit nutzen und direkte Fragen nochmal hier ins Studio. Vielen Dank nochmal für die ersten Beiträge. Ich würde gleich nochmal anschließen mit so einer Frage nach den, also man hat ja immer so ein sehr statisches Bild. Also damals war irgendwo klar, wir haben auf der einen Seite unterschiedliche Clubs, unterschiedliche Rocker-Clubs, Hells Angels, Bandidos. Und die einen hat man dann eher beschrieben, okay, die sind dann eher die Weißen und die sind dann eher die mit dem Migrationshintergrund. Die können nicht miteinander, die sind ständig verklinscht. Und das hat man übertragen und daher auch wahrscheinlich die Lesart, okay, Rechtsextremismus, Rocker, schwierig. Da sind so viele unterschiedliche, auch ideologische, manchmal aber auch einfach so Differenzen zwischen den Gruppen und Personen, dass man da irgendwie nicht miteinander zusammenarbeitet. Hat man da noch irgendwie Berührungsängste zwischen diesen Gruppen? Hat man diese ideologischen Konflikte oder ist man da eigentlich drüber hinweg?
Die Konflikte zwischen den Gruppen hat man weiterhin. Man hat auch weiterhin die Revieransprüche, aber es ist einfach viel undurchsichtiger. Also früher war es viel mehr klarer, ich konnte klar zuordnen und ich konnte auch bestimmte Regelwerke für Rockergruppen konstatieren. Ja, die hatten auch eine Art von Öffentlichkeitsarbeit, die auch ein Stück weit kontrolliert war. Auch zu den Mitgliedern, die Hierarchien, das war alles ein Stück weit geordneter. Aber in den 2000er Jahren kam es einfach zu so einem regelrechten Wettrüsten auch zwischen den Bandidos und den Hells Angels mit Mitgliedern. Was dazu geführt hat, die haben eigentlich ein sehr langes Verfahren. Erst ist man Hangaround, dann ist man Prospect, also Anwärter, bis man überhaupt mal zum Member wird. Und da muss man auch einiges dafür tun, bis das der Fall ist. Und das wurde eine Zeit lang schon fast außer Kraft gesetzt. Das hatte auch einen maßgeblichen Einfluss gehabt aus Charter der Hells Angels innerhalb der Türkei. Und das hat dazu geführt, dass Menschen viel schneller, also Männer, die sich dafür interessiert haben, viel schneller aufgenommen wurde. Teilweise eben, dass eine Mitglied dann gleich weitere gezogen hatte. Also das ging dann einfach schneller mit der Aufnahme. Und dann hatte das so eine Durchmischung gehabt. Und jetzt haben wir zum Beispiel in Deutschland bei den Hells Angels, wenn ich zum Beispiel schaue, in Nordrhein-Westfalen, dort auch im Ruhrgebiet, haben wir einen unheimlich großen Einfluss der türkischen Hells Angels. Und auch aus diesen Verbindungen ist dann schließlich dieser Boxclub Osmania Germania zustande gekommen. Ja, es war auch noch so eine Entwicklung, die sich daraus ergeben hatte, sind auch mittlerweile verboten. Aber das hat unheimlich viel durcheinander gewirbelt und auch innerhalb der Hells Angels hat das zu Machtkämpfen geführt. Das kann man sehr schön beobachten wiederum in Hessen. Hier haben wir den alten etablierten Flügel nennt sich Schnitzelwalter. Auf der einen Seite, der früher auch die Kiezgröße war, ist längst abgelöst. Das Ganze hat gegipfelt in einem internen Krieg, der mit dem Tod von Ayin Mutschuk von dem Charter in Gießen dann geendet hatte, 2016 oder beziehungsweise da seinen traurigen Höhepunkt hatte, meines Wissens nach bis heute nicht aufgeklärt, aber eben die Tendenz geht dahin, dass man davon ausgeht, dass das eben auch ein Mitglied der Hells Angels war. Also es ist ganz viel durcheinander gewirbelt. Wir können nicht sagen, Hells Angels eher diejenigen, die eher den Bezug zu rechts haben oder eben nicht, sondern das ist mittlerweile völlig durcheinander gewirbelt. Da haben wir sowohl als auch immer wieder drin.
Man sieht es ja auch nochmal, gerade in Berlin hatten wir das jetzt aufgelöste Berlin Central Chapter, der oder Charter in dem Fall der Hells Angels und gleichzeitig, was halt sehr stark arabisch geprägt war und gleichzeitig dann halt aber auch Kooperationen mit anderen Gruppen und anderen Chartern, die dann doch eher dem rechtsextremen Feld personell, aber strukturell näher standen. Also da sind die Berührungsängste offensichtlich nicht mehr so da. Mhm. Das sieht man da nochmal. Wir hatten vorhin noch die Frage der Frau. Ich würde vielleicht nochmal zu dir spielen. Welche Rolle spielen Frauen in der Gesamtkonstruktion? Auch in, also dann mit einem Rechtsextremismus in den verschiedenen Bereichen, oder spielen die überhaupt keine Rolle? Wie ist das so zu bewerten?
Ja, also beim gewaltorientierten Rechtsextremismus, bei den ganzen Gruppierungen, Gruppe S Eudoxie herum, da wie hieß diese Gruppe, oder Old School Society, da gibt es ja einige, die in den letzten 4-5 Jahren bei der Planung von Anschlägen rechtzeitig gefasst wurden. Und bei vielen dieser Gruppierungen gibt es mindestens eine Frau. Und die übernimmt in der Regel die Logistik. Ja, also, und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht selber mit so einem sexistischen Raster rangehen und sagen, na ja, relevant in solchen Gruppierungen sind ja nur die Personen, die schießen zum Beispiel oder die den Sprengstoff irgendwie anbringen und auslösen. Sondern so wie Napoleon schon damals gesagt hat, angeblich hätte lieber keine Armee als eine hungrige, ist die Logistik eigentlich das Entscheidende im Militär. Also sicherzustellen, dass Waffen, Munition, Essen, Ausrüstung rechtzeitig von A nach B transportiert wird und so weiter. Und hier sehen wir schon immer wieder die Rollen von Frauen dann auch. Und auch die Turonen haben wir mehrfach angesprochen. Da waren Frauen für den Betrieb der Bordelle zuständig und auch für den Betrieb, so wenn ich das richtig erinnere, der Immobiliengesellschaften, wo also das Geld gewaschen wurde. Ja, also man macht nach außen hin natürlich einen auf dicke Hose und das, was auch du beschrieben hast, im Bild. Und aber im Innenbereich ist das, glaube ich, nicht immer ganz aufrecht zu erhalten. Und vor allem ist das so, das ist toxische Männlichkeit sozusagen at its best in der Außendarstellung. Aber die Strukturen haben zum Teil auf jeden Fall auch Frauen in sehr relevanten Funktionen.
Zusammengefasst, also diese beiden Bereiche, können wir eigentlich davon sprechen, dass es ein deutlich differenzierteres Bild ist, als wir hinlänglich irgendwie denken, also einerseits auf der Schnittmengen, andererseits wer partizipiert wie, wie werden bestimmte Ziele umgesetzt, wie werden bestimmte Räume auch ein Stück weit erobert. Wir hatten vorhin nochmal das Stichwort kulturelle Subversion, also dass man in bestimmte Räume auch vordringt und sich da auch nicht nur kriminell, sondern auch im legalen Bereich bewegt und dann natürlich einen viel größeren Handlungsspielraum entwickelt. Ich würde mal jetzt noch die erste Frage aus dem Chat mit reinbeziehen. Gibt es jetzt so bestimmte Erkennungszeichen für einschlägig bekannte, ich denke jetzt mal in dem Zusammenhang politisch einschlägig bekannte MCs, die man da in irgendeiner Art und Weise quasi identifizieren kann über eine Symbolik nach außen?
Also ja, wenn man vielleicht Gremium-MC nimmt, also ich glaube, da sind die Bezüge auch schon von der Gründungszeit her oder von der Gründungsgeschichte her. Das ist gegründet worden von einem Mitglied einer Burschenschaft, also eines Studenten. Also hier haben wir dann mal die Gegenthese zu dem, was ich auch sagte, dass wir häufig Personen haben, die eher vom Bildungslevel weiter runter sind. Wir haben auch die Gegenbeispiele und Gremium-MC wurde eben dann auch hier von einem Burschenschafter wohl gegründet. Und da ist auch schon so in der Erkennung her und auch viel vom Motorcycle Club an sich hat schon wirklich Tendenzen dann auch zu rechten politischen Ansichten hin. Ansonsten schwierig, viele eben der MCs weniger, aber halt eben dann Gruppen, die dem nacheifern, also wie beispielsweise die eben genannten Hammerskins oder die Vandalen, das sind keine MCs, also da fehlen schlichtweg die Motorräder, das sind Kampfgruppen oder wie auch immer, aber die konstituieren sich dann halt sehr stark danach.
Kampfgruppen, gerade die Vandalen, die schreiben sich ja selber als ariogermanische Kampfgemeinschaft, also da hat man schon das im Namen. Und da vielleicht auch nochmal so ein Stück weit auf die Sichtbarkeit von auch schon erwähnt, von diesen Bruderschaften wie den Hammerskins. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Man versuchte ja bewusst nicht sichtbar zu sein. Das hieß, man trug seine Symbole nicht nach außen. Man drapierte das Vereinsheim nicht mit einschlägigen Symbolen, um vielleicht in irgendeiner Art und Weise Anlass zu bieten, Straftaten zu begehen und Ermittlungen quasi zu forcieren. Ist das so eine Tendenz, die man jetzt da so grundsätzlich sagen kann? Weil so, ob nur Rocker-Clubs, Outlaw-Motorcycle-Clubs, Die leben natürlich ähnlich wie solche Bruderschaften ja auch von der Sichtbarkeit. Gibt es da eine differenzierte Sichtbarkeit oder ist man da einfach insgesamt nur konspirativ oder hat man da eine andere Öffentlichkeit in der eigenen rechtsextremen Gruppe, dass man da vielleicht nochmal anders kommuniziert als nach außen? Wie würdest du das bewerten?
Ich glaube, da gibt es einfach sehr unterschiedliche Strategien. Bei den Hammerskins hat man sich entschieden, nicht so sehr in der Öffentlichkeit zu provozieren, allerdings schon sehr stark in die rechtsextremen Szenen reinzuwirken. Also sowohl im Bereich Kampfsport, ja, also es gibt die Bundesregierung ist der Meinung, dass die Hammerskins diesen Kampf der Nibelungen gegründet haben, weil maßgebliche Hammerskins bei der Gründung beteiligt waren. Konzertveranstaltungen, Musikproduktionen, Versandhäusern gibt es häufig Personen, die Mitglieder oder Sympathisanten des Hammerskins-Netzwerks sind, aber eben damit nicht sozusagen hausieren gehen, nicht den ganzen Tag die Flagge vor sich her tragen. Und dann gibt es andere Gruppierungen wie die Arische Bruderschaft, die das natürlich vor sich herträgt, die aber auch ein Geschäftsmodell hat um Thorsten Heise herum mit seinen Versandhandeln und Wirtschaftsbetrieben. Und ich glaube, man muss einfach sehen, es gibt ein Spektrum, in dem verschiedene Strategien angewandt werden, die unterschiedliche Erfolge dann auch zeitigen. Immerhin haben die Hammerskins, 2002, glaube ich, wurde Blood and Honor verboten. Und jetzt über 20 Jahre später, die Hammerskins, das sind aber vergleichbare Netzwerke. Die einen haben nur den ganzen Tag mit der Fahne, wir sind Blood and Honor, wir machen Musik, wir machen Gewalt, wir machen Aufmerksamkeit. Und die Hammerskins haben sich entschieden, das nicht so zu machen. Und vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, dass die deswegen viel länger nicht im Fokus der Sicherheitsbehörden standen. Die letzten Jahre auch nicht mehr in Verfassungsschutzberichten häufig erwähnt waren. Also die Idee war, die sind eigentlich, spielen keine Rolle mehr, also oberflächlich betrachtet, aber dann auf einmal, wie du es ja beschrieben hast, verboten wurden mit massiven Beschlagnahmungen von Waffen und anderen Gegenständen. Also es gibt verschiedene Strategien, die angewandt werden.
Ja, auch insbesondere, ich habe dann in der Nachberichterstattung innerhalb der Szene, war dann natürlich auch immer so die Rede von, ach guck, jetzt werden hier Musikliebhaber letztendlich, ja. Musikliebhaber werden jetzt hier verfolgt, verboten und so weiter. Und wenn man sich die Strukturen anschaut, geht es ja weit darüber hinaus. Also diese Verbindung von einzelnen Personen, aber auch die Strukturen, die entwickelt worden sind. Es ist ja nicht ein Club von Freunden, die zusammen Musik hören, sondern ein deutlich organisierteres Netzwerk, was eigentlich da besteht. Und auch nochmal eine Frage an euch beide dann gleich aus dem Chat. Wir haben es schon mal so ein bisschen angesprochen, aber Meinung. Geht es eher um politische Arbeit bei der Organisation und quasi das gewaschene Geld, was da erwirtschaftet oder das erwirtschaftete Geld, was gewaschen wird? Geht es da um die Finanzierung von politischer Arbeit primär oder um die Finanzierung von persönlichem Lebensstil?
Ganz klar beides. Sowohl als auch, es gibt immer wieder Mitglieder, die sehen das als eine Art von Altruismus, ja, dass es dann wirklich dann auch für die Finanzierung eines höheren Zieles geht. Aber genauso geht es eben auch um einen bestimmten Lebensstandard, den man hat. Also wenn man teilweise schaut, wo die Leute dann auch wohnen, das sind dann auch Einfamilienhäuser, teilweise eben nicht, dass man einer regulären Tätigkeit nachgeht. Man muss aber sich auch versorgen, die Familien versorgen. Also das ist, denke ich, beides. Ja. Und dann ist noch so ein Aspekt, das knüpft auch noch so ein bisschen an die Diskussion von gerade an, was wir überhaupt noch nicht erwähnt hatten. Es gibt ja jetzt auch noch eine Partei, die man da in den Fokus vielleicht noch stellen kann, nämlich den Dritten Weg, die da sich jetzt auch noch auftut, wo es auch Bezüge gibt, auch zu vereinzelt schon zu Personen aus dem Milieu Hammerskins und so weiter. Und wenn ich dann auch noch eine Partei habe, dann habe ich auch unter anderem noch andere Finanzierungsmöglichkeiten auf der anderen Seite habe ich aber auch die Notwendigkeit, sie zu finanzieren, ne, damit ich Wahlwerbung machen kann, damit ich rekrutieren kann und dergleichen. Also ich sage, es geht hier immer um beides auch.
Ja, und man darf die NPD nicht vergessen. Ja, der stellvertretende Vorsitzende der NPD, jetzt die Heimat in Bayern, ist seit 20 Jahren Führungsmitglied der Bandidos in Bayern. Also da gibt es wieder diese Überschneidung, die offensichtlich sind, his Secretary beim Bandidos MC dort. Was jetzt die Verwendung dieser Mittel angeht, es gab 2019 ein Gerichtsurteil in Aachen, bei dem drei rechtsextreme Drogendealer verurteilt wurden und die Richterin zitiert wird, dass sie davon ausgeht, dass das für die Bewegung genutzt wurde, die 260.000 Euro, die da umgesetzt wurden, weil die sehr einfach gelebt haben und überhaupt nicht sichtbar war, was mit dem Geld. Es waren keine Anschaffungen gemacht, keine dicken Autos oder Häuser. Und dann gibt es den Fall der Turonen jetzt gerade entschieden, wo die Richter anscheinend gesagt haben, sie gehen davon aus, dass das für den Konsum, die haben alle große, teure Autos und Ähnliches, wobei das BKA davon ausgeht, eben in diesem Bericht zum Thema OK und politisch motivierte Kriminalität, dass mit den Geldern die politische Arbeit finanziert wurde. Also da muss man sich halt das immer genau angucken. Und wenn eben in diesen Gerichtsverfahren immer nur Menschen aus Sicherheitsbehörden und Staatsanwaltschaften sind, die spezialisiert sind auf organisierte Kriminalität, dann können die zum Teil auch gar nicht wissen, was da sonst so läuft, weil das nicht ihre Expertise ist, nicht ihre Erfahrung. Die haben nicht die Jahre an Vorarbeit geleistet, um das alles zu sehen. Und bestimmt gibt es da auch ab und zu Kooperationen zwischen Staatsschutz und LKA Wirtschaftskriminalität. Aber es ist schon erstaunlich, wie häufig in Gerichtsverhandlungen angesprochen wird, dass hier offensichtlich Zusammenhänge nicht ganz gesehen wurden. Das verbindet sich jetzt wieder zu dem Thema diese Silos, ne, dass man also entweder, wenn ich sozusagen ein Hakenkreuz auf der Stirn tätowiert habe und Drogenhändler bin, werde ich verurteilt wegen Drogenhändler, als wäre ich irgendjemand. Das hat nichts damit zu tun, was meine andere Motivation ist und was ich sonst so treibe. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das auch seit über 30 Jahren in Deutschland, dass in dem Bereich organisierte Kriminalität sich auch relativ viele Rechtsextreme tummeln, weil am Ende der politische Betrieb gar nicht leidet. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass einzelne Personen für eine gewisse Zeit verurteilt werden und in den Knast gehen. Aber das rechtsextreme Netzwerk wird überhaupt nicht angetastet, weil es rausgenommen wird aus den Verfahren. Und das ist das, was, glaube ich, neu betrachtet werden muss. Sicherheitsbehörden wissen das auch alles. Das wird seit 10 Jahren, gibt es Lagebilder, die sich das immer mal anschauen. Aber die Meinung dort ist immer, dass es immer nur Einzelfälle sind. Einzelne Personen, einzelne Anlässe und so nach dem Motto, hier gibt es nichts zu sehen oder vor allem nichts zu tun für den Staat. Und das müsste jetzt nochmal überprüft werden, auch wegen dem Österreich-Fall, den wir vorhin vorgestellt haben.
Ja, vielleicht da, man knüpft ja da auch, also gerade NPD ist gefallen, man knüpft ja da auch schon an Modelle an, die man auch schon im Vorfeld immer wieder selber erprobt hat. Also irgendwann gab es mal auch die Devise, dass halt Demonstrationen nur im Zusammenhang mit anderen Aktivitäten, also bezahlten Aktivitäten für die Refinanzierung von bestimmten Demonstrationen oder Bannern oder so umgesetzt werden. Also dass man da diese Wechselwirkung hat zwischen Demonstration, Konzert, Demonstration, Liederabend, das ist eigentlich klar. Und da geht es um Refinanzierung von bestimmten politischen Aktivitäten. Und das kann man natürlich übertragen, auch auf verschiedene andere Bereiche. Dann nochmal die Verbindung zwischen NPD und Bruderschaften. Auch da ist klar, dass eigentlich auch für die politische Arbeit der NPD immer wieder Bruderschaften genutzt wurden. Einerseits im Bereich Musik für die Veranstaltungsorganisationen, für den Sicherheitsbereich, für die Bands, die organisiert worden sind. Die NPD hat dann demgegenüber halt den politischen Aspekt übernommen und diesen Bereich quasi bedient. Und dann da nochmal anschließend die Frage von der Bewertung solcher Aktivitäten auch in Gerichtsverfahren. Das Verfahren der Turonen ist jetzt weitestgehend abgeschlossen. Und auch da die Frage, also kurz gesagt, es gab viele Verhandlungstage, es gab viele Verurteilungen und es gab halt eigentlich ja ein Ermittlungen und quasi eine Anklage, die auf eine kriminelle Vereinigung, eine kriminelle Organisation abzielten. Mhm. Am Ende, jetzt etwas lapidar gesagt, hat das Gericht aber festgestellt, nee, das waren eigentlich, jeder hat da für sich irgendwie Drogen vertickt und für sich gewirtschaftet. Das hat aber alles nichts mit dem System zu tun. Und dann nochmal die Frage, wie würdest du das bewerten?
Also im Prinzip hat es kein Gerichtsverfahren gegen die Turonen gegeben. Die Turonen existieren uneingeschränkt fort als rechtsextreme Organisation. Was jetzt passiert ist, ist, dass einzelne Personen, Führungsmitglieder und andere verurteilt wurden, zum Teil auch signifikante 11 Jahre, glaube ich, für einen der Anführer, also schon harte Strafen, aber ausschließlich für den nachgewiesenen Drogenhandel. Und das ist dann natürlich genau das, was bisher auch immer passiert ist. Und deswegen ist das Risiko für Rechtsextreme auch relativ gering, im Bereich organisierte Kriminalität tätig zu sein, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Einzelpersonen eine Straftat nachgewiesen wird. Wenn ich aber mehrere hunderttausend Euro oder mehr über viele Jahre verdient habe, wenn ich sozusagen Netzwerke aufgebaut habe in den Bereich OK, wo das rechtsextreme Netzwerk auch von profitiert, ist das in der rationalen Abwägung vielleicht gar nicht der schlimmste Deal, weil die Leute kommen ja wieder aus dem Gefängnis und natürlich ist in Gefängnissen häufig auch die Situation, dass dann Rechtsextreme mit organisierte Kriminalitätspersonen, Mafia-Leuten zusammensitzen in irgendeiner Form, wo man auch wieder voneinander lernen kann. Also der Rechtsstaat hat noch nicht geschafft, in meiner Wahrnehmung, das Phänomen von hybriden Organisationen wie den Turonen, aber auch von Gruppierungen, die ab und zu nur mit OK zu tun haben, das wirksam zu bekämpfen, sondern man verurteilt die Leute in der Regel immer nur wegen der finanziell motivierten Kriminalität und der Rest bleibt völlig unbelassen. So ist es jetzt ja auch bei dem Fall in Kolditz. Da ja auch vorgestern das Urteil, wo also seit 20 Jahren in Sachsen eine Familie mit nachgewiesenem harten rechtsextremen Hintergrund im Bereich organisierte Kriminalität tätig ist und auch immer wieder verurteilt wird, aber immer weitermacht. Da ist halt immer jemand mal im Gefängnis. Aber das geht dann weiter. Und auch hier im Gerichtsverfahren war es anscheinend so, ich habe es nur gelesen, dass der rechtsextreme Hintergrund keine Rolle gespielt hat, als wären das irgendwelche kleinen Drogenhändler. Die werden dann auch dementsprechend verurteilt. Und das Ding läuft aber weiter.
Ja, und auch gerade in dem Fall geht es ja dann wirklich auch um erhebliche Summen, die da umgesetzt worden sind, durch einen Lebensstil der Familie.
Tolle Sportwagen, hat man gesehen.
Ja. Genau, also da ist jetzt ja nicht, dass man da von kleinen kriminellen Drogendealern, die dann da irgendwo an einer Bushaltestelle sprechen.
Ja, aber die wurden zu 4 und 3 Jahren verurteilt. Ja,
Also wir haben da ein Bewertungsproblem jetzt nochmal aus deiner Praxis, du bist ja da quasi dann näher dran. Hat man die Diskussion jetzt intern in der Polizei, in Anführungsstrichen, aber führt man die Diskussion der Bewertung, ist jetzt nicht die gerichtliche, aber auch gerade in der polizeilichen Praxis ist ja auch die Frage, wo ordnet man welchen Straftatbestand jetzt ein oder wie sortiert man so eine Gruppe eigentlich oder ja, wo ist da der Hauptstempel?
Weiß ich nicht, ob ich dir so die Einblicke in die Polizei auch habe. Also die Gespräche oder auch Interviews, die ich geführt habe mit Polizeibeamten, da stelle ich immer wieder fest, dass es wirklich darauf ankommt, hat man einen persönlichen Draht zum Austausch, ja oder nein. Mhm. Ja, und wenn man den hat, dann tauscht man sich über Sachen aus, dann kann man auch mal über Hintergründe sprechen und dann entgeht einem auch weniger. Aber wenn man diesen persönlichen Draht nicht hat, dann liegt sowas brach. Und eigentlich begegnet mir das auch durchaus als Selbstkritik aus der Polizei heraus. Auf der einen Seite die Notwendigkeit, dass man sagt, wir brauchen die Spezialisierung. Auf der anderen Seite aber auch, wir haben zu wenig wir haben es mit Netzwerken zu tun, die einfach ganz anders funktionieren. Und gerade die deutsche Polizei, wir haben dann auch noch die Länderpolizeien, die Bundespolizeien, die unterschiedlichen Zuständigkeiten. Es ist schwierig, sich auch, wenn zum Beispiel Berlin und Brandenburg sich austauschen möchten auf einem öffentlichen Dienstweg. Das ist ja an sich schon mal ein Akt, auch aus Gründen von Datenschutz und weiß der Teufel was. Ja, zum Teil klappt es aber noch nicht mal im eigenen Haus. Ja, auch das können zum Teil, ich sag's jetzt mal ganz salopp, Befindlichkeiten sein. Also es hängt wirklich sehr viel einfach davon ab, wie man mit solchen Phänomenen umgeht. Und das, denke ich, spricht einfach dann auch dafür, dass man sagt, man braucht etwas Organisatorisches, eine Art von Regulatorium, Überbau, wie auch immer, oder Stellen, die einfach genau zwischen diesen Bereichen sind und die ganz schnell aktiviert werden kann, wenn man was hat, wo man etwas sieht. Das kann zum Beispiel auch, so ein Anfangsverdacht kann für mich beispielsweise in einem Tattoo bestehen. Also es wäre für mich auch immer so ein Punkt, wenn ich mit jemandem zu tun habe und der ist tätowiert, dann möchte ich gerne die Symboliken von jedem Tattoo auch wissen. Ja, um einfach zu gucken, habe ich es jetzt hier nur mit dem Bereich OK zu tun oder habe ich hier möglicherweise noch etwas ganz anderes? Und ich denke, das sind so Dinge, da fängt das Ganze schon an.
Wenn ich da noch mal ergänzen darf, weil es gibt auch leider, oder nicht leider, sondern zum Glück gibt es auch ein paar positive Beispiele. Im Bereich OK-Bekämpfung gibt es ja die sogenannten Verbundseinsätze, wo also der Landeskriminalamt Wirtschaftskriminalität plus zum Teil Zoll plus Finanzämter. Also um wirklich zu schauen, was steckt da dahinter. Nicht nur, hier ist irgendwie eine Spielhalle und hier werden irgendwie möglicherweise Gewinne verschleiert oder Geldwäsche gemacht, sondern was hängt mit was zusammen? Das gibt es in dem Bereich, über den wir reden, bisher gezielt in der Form nicht. Es gab jetzt in Österreich eine Arbeitsgruppe, die sich Corium nannte, die eingerichtet wurde, um eben diese Dinge aufzudecken, die jetzt auch gefunden wurden, wo also Verfassungsschutz, Polizei, Staatsanwaltschaften zusammengearbeitet haben. Das geht also, aber es fehlt oder man braucht den politischen Willen und darum geht's eigentlich. Also ich wollte vorhin auch nicht sagen, dass die Sicherheitsbehörden selbst hier Fehler machen oder das nicht richtig machen, weil man kommt aus dem Silo gar nicht raus. Mhm. Ja, also es ist völlig egal, was der Dezernatsleiter oder RIN sozusagen an Ideen hat. Das muss politisch oben eingetütet werden. Es muss die Leitungsebene, so wie die Soko Rex in Brandenburg in den 90ern unter Schönbohm, ja, wo man also sozusagen proaktiv rechtsextreme Netzwerke und Akteure gestört hat. Da hat einfach die Politik entschieden, wir warten jetzt nicht auf einen Vorfall und ermitteln dann, sondern wir sind immer da, wo die sind. Kann man jetzt beurteilen, wie man will, aber hier geht es darum, dass es ein politisches Mandat geben muss, damit bisherige Prozesse, die so und so ablaufen, anders ablaufen können. Und deswegen ist das in dem Sinne kein Fehler der Sicherheitsbehörden aus meiner Sicht, sondern ein Auftrag an die Politik, eben die Prioritäten neu zu setzen. Und da kommt ja dieser Vorschlag mit diesen zeitlich begrenzten Taskforces, wo die alle mal zusammenarbeiten und sich anschauen in Brandenburg, in Sachsen, in NRW, wo haben wir hier diese Einzelfälle, wo dauernd irgendwelche Sachen passieren und die ermitteln wir mal aus mit dem Finanzamt, mit dem Zoll, mit Staatsanwaltschaften, mit Verfassungsschutz, wo das geht, ne, Trennungsgebot und so, plus auch Polizei. Und dann schauen wir, was wir finden und dann wissen wir, was los ist. Aber wenn immer nur die einzelnen Akteure in ihren Silos arbeiten, ist es gar nicht wirklich möglich, das ganze Ding zu sehen. Und wenn es möglich ist, es zu sehen, ist es nicht möglich, das erfolgreich zur Anklage und Verurteilung zu bringen.
Schaffen wir wenigstens mit dem Podcast schon mal eine gewisse Basis, dass wir darauf hinweisen und dass wir da ein Stück weit vielleicht die Wahrnehmung etwas in die Richtung bringen und auch darauf aufmerksam machen. Jetzt noch eine Frage an dich und ich weiß, du bist da ja mit ein Stück weit auch beruflich schon befasst gewesen, aber die Frage stellt sich natürlich in dem Zusammenhang, kommt aus dem Chat. Gibt es Forschung zu Strukturen bzw. Mitgliedern im Bereich Justizvollzug oder Polizei in dem Kontext?
Also Überschneidung oder dass es Personen gibt, die im staatlichen Dienst sind und die gleichzeitig auch beispielsweise auffallen als in rechtsextremen Strukturen. Das gibt es, das sind aber bislang auch eher Einzelfälle, die aufgekommen sind.
Also die Studien oder die Fälle?
Die Fälle. Was natürlich erforscht wird, auch in Hochschulen, das sind auch so extremistische Stereotype, beispielsweise auch innerhalb der Polizei. Gibt es hier beispielsweise auch rassistische Stereotype oder dergleichen? Also solche Haltungen werden schon erfragt und auch erfasst. Und da hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel getan. Das hat auch einfach viel zu tun mit Vorfällen von Chats, seien es in Nordrhein-Westfalen oder auch in Hessen. Das heißt, da hat sich schon einiges getan und da gibt es einige Studien, die zum Teil auch noch laufen, ja, die sich damit befassen. Wobei der Bereich Justizvollzug aus meiner Sicht noch ziemlich ausgeblendet ist und der ist super interessant. Ja, also auch in Kontext, auch im Hinblick auf OK. Also nicht nur auf jetzt Rechtsextremismus, sondern auch in dem Hinblick, welche Vorfälle gibt es, wo Dinge irgendwo ankamen, wo sie nicht hin sollten, wo Informationen durchgestochen wurden, wo es Verfehlungen gab und so weiter. Justizvollzug ist für uns immer noch ziemlich außen vor, würde ich behaupten. Also da würde mir jetzt auch nichts einfallen, wo ich sage, das wäre so eine Studie, die ich dazu wirklich benennen könnte.
Ich würde an der Frage nochmal anknüpfen, weil wir hatten die Hausdurchsuchungen und die Razzien bei den Hammerskins schon besprochen. Danach hatten wir, in den folgenden Wochen gab es eine Menge Auflösungen, / Scheinauflösungen von weiteren Gruppen oder auch Bruderschaften. Und es gab aber auch durchaus Beiträge in sozialen Medien, in Messenger-Diensten von Akteuren aus der rechtsextremen Szene, die zumindest hellhörig gemacht haben, wo dann halt eine Person schrieb, Sinngemäß erwartet er in den kommenden Tagen noch mehr Razzien. Kann man jetzt sagen, okay, entweder wusste er was und dachte sich, naja, da kommt noch was. Also er hat es schon sehr, sehr plakativ beschrieben. Oder es war quasi nur seine Vorahnung. Aber die Frage, ob da natürlich Vorahnung oder Information denn doch schon an entsprechend, also an Stellen vermittelt worden ist, wo sie eigentlich nicht landen sollte und damit auch bestimmte Ermittlungen und Beweissicherungen bei Hausdurchsuchungen gefährdet sein können, das steht ja auch ein Stück weit im Raum, auch im Zusammenhang mit anderen Razzien bei Gruppen, die im Vorfeld schon waren, also jetzt nicht Bruderschaften, aber auch durchaus andere Gruppen in dem Themenfeld. Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Frage, du hast es ja auch angesprochen, dass da auch undichte Stellen sein können, dass man sich ausschließen kann.
Das ist ein Thema bei der Polizei. Das hat ja auch dazu geführt, dass in Nordrhein-Westfalen Extremismusbeauftragte in den Polizeibehörden eingeführt wurden und auch immer wieder eine Diskussion entfacht wird. Und da bin ich auch ein Verfechter, Überprüfung der Beamten. Ja. Also welchen Grad an Überprüfung hat man? Und sollte man hier nicht sagen, es ist Standard, dass man beispielsweise die SÜ2 braucht? Also sprich, dass man nicht nur guckt, gibt es irgendeinen Verfahren gegen eine Person, sondern wirklich dann auch ein bisschen genauer reinschaut. Gab es beispielsweise Anzeigen, Auffälligkeiten? Gibt es da irgendwas in dem Bereich, was man wissen muss? Also, dass man einfach so eine Aufmerksamkeit sensibilisiert und sich einfach wirklich die Menschen, die man auch verbeamtet, ein bisschen genauer anschaut. Also ich denke, das ist geboten. Das ist aber so ein Bereich, da führen wir immer anlassbezogene Debatten. Also immer dann, wenn etwas passiert ist, wenn das in den Medien ist. Und dann sind eigentlich auch alle wieder froh, wenn es danach wieder relativ ruhig geworden ist darüber. Aber das wäre aus meiner Sicht ein gangbarer Weg, dass man sagt, also man führt beispielsweise für die Polizei flächendeckend ein, wer hier sein möchte, der hat eben nicht nur diese Stufe Sicherheitsüberprüfung Stufe 1, sondern Sicherheitsstufe Überprüfung 2.
Ja, um jetzt nicht ans spannendes Thema, aber um trotzdem nochmal zurückzukommen zu unserem eigentlichen Rahmen hier. Noch die Frage aus dem Chat wieder. Wir haben jetzt über Verbindungen, Schnittmengen und, sagen wir mal, diffundierenden Feldern zwischen Rechtsextremismus und organisierter Kriminalität gesprochen. Jetzt die Frage, gibt es da noch Schnittmengen in dem Bereich Islamismus, Linksextremismus, Reichsbürger? Aus deiner Perspektive, und die Frage würde ich dir auch nochmal stellen.
Von wem genau?
Also OK in Richtung Reichsbürger, OK in Richtung Islamismus, OK in Richtung Linksextremismus.
Also OK Richtung Islamismus würde ich dir dann überlassen. Das ist, glaube ich, ein Arbeitsschwerpunkt oder zumindest ein Themenschwerpunkt. Also Bereich Reichsbürger habe ich mir auch angeschaut. Habe ich jetzt im klassischen Sinne bisher wenig gefunden, wobei dieses Feld auch noch nicht sehr erforscht ist, also was diese Verbindungen angeht. Ja, da ist ja dann immer, also es gibt auf jeden Fall deutliche Hinweise auf Steuerhinterziehung und möglicherweise auch auf Geldwäsche von einzelnen Personen. Aber jetzt zu sagen hier, dass nachweisbar konkrete Verbindungen mit OK-Organisationen bestehen, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Und OK und Linksextremismus habe ich mir nicht angeschaut. Also wenn wir da einen Auftrag bekommen würden, würde ich das gerne machen, weil wir uns natürlich Linksextremismus und Terrorismus auch sehr gut angucken, aber jetzt noch nicht in der Schnittstelle zu OK.
Eigentlich ist das der Klassiker, wovon man ausgeht. Hier in Deutschland ist ja immer, wenn wir anfangen, Terrorismus zu vergleichen, dann gucken wir immer so auf die Zeit der RAF. Mhm. Und das ist ganz interessant, wenn man sich die erste Generation anschaut, die waren ja fast nur damit beschäftigt gewesen, irgendwie Kriminalität zu begehen, um Geld reinzubringen. Ne? Das ist jetzt aber auch nicht OK, sondern wobei die auch schon so Ansätze hatten, nämlich dadurch, dass sie Kontakt hatten zu Personen, um an gefälschte Papiere, an Waffenhändler zu kommen. Ne? Also so Überschneidungen, Knickpunkte hatten wir da sicherlich auch schon gehabt, aber eben nicht strukturell. So zum Bereich Schnittmengen, OK und Islamismus, da könnte ich jetzt irgendwie 3 Stunden drüber reden. Da gibt es auch sehr viel Material dazu, muss man sagen, das wenigste in Deutschland, das meiste international, weil da einfach international viel mehr zu geforscht wurde. Aber das ist eigentlich der Klassiker. Und da so ein Beispiel sind die Taliban auch, ja, mit eben Handel, eben Schlafmond, Drogen, eben zur Finanzierung dann auch von Terroristen. terroristischen Zügen unterdrücken. Alles, was mit Al-Qaida zu tun hat, Islamischer Staat zu tun hat. Hier haben wir immer wieder auch in direkter Verbindung zu den Terroranschlägen an sich, beispielsweise der Terroranschlag von Madrid. Hier hatten wir auch beispielsweise im Vorfeld Betrugsdelikte, ja, die einen organisierten Charakter hatten. Oder auch der Anschlag auf das World Trade Center 2001. Hier wissen wir von Insider-Trading unter anderem. Ne? Also hier haben wir direkte Verbindungen zwischen organisierter Kriminalität und islamistischem Extremismus bzw. Terrorismus. Und was für uns momentan eine neue Komponente ist, eigentlich ist sie es auch nicht. Man hätte es vermuten können, es tritt jetzt nur momentan viel stärker zutage, eben mit dem Nahostkonflikt, wir ihn erleben, und eben auch den Antisemitismus, den wir auf den Straßen erleben. Das heißt, hier bekennen sich Akteure eben auch sehr stark zum Antisemitismus, zugehörig zur Hamas und wie auch immer, die wir der Clankriminalität oder der sogenannten Clankriminalität zuordnen würden. Das heißt, hier haben wir auch Personen, die eben jetzt vermehrt heraustreten und sich dann sehr stark pro Hamas äußern. Und da wäre dann eben auch die Frage, haben wir hier Strukturen, das heißt auch Gelder, die möglicherweise an die Hamas, an die Hisbollah irgendwie fließen, was angenommen wird, bisher aber noch nicht wirklich nachgewiesen werden konnte. Aber ich denke, auch hier muss einfach noch mehr der Fokus drauf gerichtet werden, dann wird man was finden.
Gerade der Fokus und die Beschaffung von Geld für terroristische Aktivitäten. Man hat es nicht mehr so auf dem Schirm, aber insbesondere auch der NSU hat ja im Vorfeld und nebenbei, neben den terroristischen Aktivitäten, Bankräube in einem erheblichen Maße vollzogen. Man spricht da irgendwie von 600.000 Euro, die da in den Jahren zusammengekommen sind. Also auch da hat man schon diese Ebene wieder drin. Und du hast auch schon erwähnt, der Zusammenhang zwischen islamistischen Attentaten, islamistischen terroristischen Aktivitäten und organisierter Kriminalität. Da war noch so, ja, Produktpiraterie, die da eine Rolle spielte, unverzollter Zigarettenhandel, all diese Mechanismen, um sich eigentlich auch finanziell autark zu gestalten, diese Finanzquellen quasi abzuklemmen vom bestehenden Markt oder vom bestehenden Finanzsystem. Auch eine Idee, die in der rechtsextremen Szene ja durchaus populär ist, auch in der Nutzung von anderen, sagen wir mal, digitalen Währungen, um halt sich diesem ganzen System ein Stück weit zu entziehen. Und da die Zeit so ein bisschen rennt, ich würde nochmal dir eine kurze Frage aus dem Chat geben. Das ist nochmal die Frage nach den Finanzämtern und die Einbindung von Finanzämtern, den Austausch bei Ermittlungen. Vielleicht ganz kurz dazu nochmal, weil ich habe auch nochmal so zwei, drei Punkte, die ich unbedingt nochmal mit euch diskutieren will.
Ja, also es gibt ja den Chef des Verfassungsschutzes in Thüringen, den Herrn Krämer, der sich hat zitieren lassen mit, dass er regelmäßig beim Finanzamt anruft, weil es um solche Fälle zum Beispiel geht, also Finanzermittlungen im Bereich Rechtsextremismus, und sich keiner zurückmeldet. Und das ist sozusagen die Person, die das offen ausspricht, wenn man mit Leuten in den Behörden selber spricht, sagen die, da gibt es einfach, es gibt das Steuergeheimnis, darauf berufen sich Finanzämter, dass sie also sozusagen, deren erster Auftrag ist jetzt nicht, irgendwelchen Anfragen von LKAs nachzugehen. Wieder, wenn es eine persönliche Ebene gibt, man war mal auf einer Fortbildung zusammen oder ähnliches, dann kann man den kurzen Dienstweg geben. Aber ansonsten scheinen die Finanzbehörden völlig außen vor zu sein. Also auch in Bundesländern, wo man Sonderbehörden eingerichtet hat, also BAOs, besondere Aufbauorganisationen, wo man verschiedene Player eingebunden hat, hat man in der Regel die Finanzämter nicht mit dabei, weil die so ein bisschen solitär wohl stehen. Und deswegen braucht es diese politische Ebene. Ohne die wird die Finanzbehörde nicht motiviert, hier zusammenzuarbeiten. Und man will jetzt ja nicht Millionen von Leuten aufs Konto gucken, sondern es geht ja darum, ziemlich harten Anfangsverdacht oder konkrete Beweise zu haben und dann zu schauen, wie passt das alles zusammen? Sehen wir das hier alles richtig? Und deswegen ist das eine große Baustelle, glaube ich. Und wenn man das machen möchte, solche Ermittlungen zur Aufhellung von möglichen Netzwerken, müssen die Finanzämter mit dabei sein. Aber auch hier, das liegt nicht an den einzelnen FinanzbeamtInnen, sondern das muss auf der politischen Ebene eingetütet werden.
Darf ich dazu ergänzen? Weil gerade diese Verbundeinsätze, die kenne ich. Also da war ich auch schon bei einigen mit dabei gewesen. Und die Finanzämter sind oft dabei. Der Punkt ist halt nur...
Im Bereich OK ist das
im aber. Bereich, genau. Ja. Also diese klassischen Verbundeinsätze. OK, Strukturermittlungen sind das ja nicht, sondern wirklich einfach nur Verbundkontrollen. Und da sind dann auch Ordnungsämter und Finanzämter sind dann auch dabei. Und bei Finanzämtern ist es einfach so, es heißt nicht, dass die nichts machen. Sie weiß nur nichts nach außen aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, eine Wirksamkeitsevaluation zu machen von solchen BAO, die dann auch geführt werden, unter anderem mit diesen Taktik der Nadelstichen, Kontrollmaßnahmen, und da sind die Finanzämter involviert, man kriegt keinerlei Zahlen. Also die tun schon was, man weiß das auch, die sind auch da und arbeiten, aber man kriegt es nicht ausgewiesen. Das heißt, man erfährt nicht, was sie jetzt gemacht haben, und tatsächlich, wenn die eingreifen und wenn die anfangen zu berechnen und wenn die sich jemanden rauspicken, dann kann man davon ausgehen, denen tut das weh. Also ich glaube auch wirklich, Finanzämter sind so mit das wirksamste Mittel, was wir haben. Und da würde ich mir auch wünschen, dass es eine Möglichkeit gäbe, nicht nur Finanzämter A mit einzubeziehen, und dass es eben nicht nur immer dieser Weg ist, man gibt ihnen etwas, sondern bekommt auch eine Information, was da getroffen wurde. Aber das ist dann ein anderes Ministerium, und da kriegt man einfach keinerlei Informationen.
Fällt mir gerade da noch mal ein, und noch mal aus unserem Text dazu, ein Ehemaliger, der sagte, naja, was will man am Ende machen? Man fährt irgendwo hin, bei einem Konzert, verkauft seine Textilien, verkauft seine T-Shirts, seine CDs, kommt dann zurück und hat dann da Bargeld. Und das muss ja irgendwo hin. Und dann sind wir ja wieder bei der Frage von Firmen, die dort im Umfeld sind. Dann sind wir wieder bei anderen Unternehmungen, die dann dafür genutzt werden können, um diese Gelder dann in irgendeiner Art und Weise wieder in den Kreislauf zu bekommen. Und bei Fragen von Geldwäsche, wir hatten noch Scheinanstellungen von Aktivisten der rechtsextremen Szene im Kontext, auch wieder in dem Fall NSU, aber auch andere.
Auch Turonen.
Bei den Turonen, dass man da ja auch wirklich diese Frage von Geld, Geldflüsse, Gewinne und auch die Frage, wenn man sich so ein Netzwerk anschaut von Akteuren, die ein großes Netzwerk an Firmen, an Unternehmungen um sich herum haben, dann muss man natürlich die Frage stellen, okay, aber was passiert mit dem Geld dahinter? Kann ja sein, dass da nichts passiert, weil da nichts eingenommen wird, aber man sollte vielleicht mal prüfen, ob da was passiert.
Ja. Das ist diese Follow the Money, also dem Geld zu folgen als Strategie, die ja im Bereich organisierte Kriminalität eher schon, also Bekämpfung der OK durch Verbundeinsätze, wie gerade geschildert, auch zum Teil schon angewandt wird. Und die es im Bereich Rechtsextremismus, Bekämpfung, soweit ich weiß, nicht gibt. Und dann eben auch nicht für diese hybriden Organisationen oder für Rechtsextreme, die auch im Bereich OK ab und zu mal tätig sind. Die werden dann einfach wie OK behandelt. Wenn man sie verurteilen kann, kann man sie verurteilen. Aber das Netzwerk, die Unternehmen, die Strukturen, die Schlüsselakteure bleiben in der Regel unentdeckt, und wenn entdeckt, dann auf jeden Fall nicht verurteilt wegen irgendwas. Und das ist wirklich, ich glaube, die strategischen Denker im Bereich struktureller, gewaltorientierter Rechtsextremismus in Deutschland haben entdeckt, dass zwischen diesen Silos so Lücken sind, und in denen tummeln die sich. Die tummeln sich in den Lücken der Zuständigkeit der Sicherheitsbehörden, und solange da keine Brücke gebaut wird, und wenn es nur temporär ist für solche Taskforces, um das aufzuarbeiten, dann tummeln die sich da auch weiter. Und ab und zu geht mal jemand ins Gefängnis, klar, aber die Struktur macht weiter.
Und da vielleicht auch nochmal die Lücken, die sind ja jetzt nicht nur in Deutschland, die sind ja auch teilweise globaler, in denen man sich tummeln kann, also insbesondere halt... wie schon erwähnt, die Verlagerung von Geschäftssitzen ins Ausland, Konten, die bei ausländischen Banken eröffnet werden, in der Hoffnung, dass halt die Konten nicht so schnell gesperrt werden oder überhaupt nicht gesperrt werden. Auch das findet man, also da muss ja wahrscheinlich auch nochmal europäisch in irgendeiner Art und Weise gerade da nochmal was passieren. Oder findet da ein Austausch statt, also oder passiert da mehr?
Ich habe nicht gehört, dass es da ein Problem gibt. Es müsste ja erstmal die Ersuchen geben auf Rechtshilfe. Ne? Und dann müsste man hören, dass das nicht geklappt hat. Aber soweit ich weiß, gibt es da... Also ich habe nichts davon gelesen oder gesehen oder gehört, dass es eine transnationale Zusammenarbeit in signifikantem Maße hier gibt. Natürlich wird dann auch, wenn die Turonen Konzerte in der Schweiz durchgeführt haben, wird natürlich kooperiert. Oder wenn eben Turonen-Leute in Österreich mit Objekt 21-Leuten organisierte Kriminalität, Rechtsextremismus zusammenarbeiten. Aber dass es hier darüber hinaus eben Strukturermittlungen gibt, habe ich noch nie gehört. Mhm. Und deswegen, glaube ich, gibt es wahrscheinlich auch das Problem nicht, dass dann Anfragen abgelehnt werden, wenn gar keine gestellt werden.
Vielleicht müsste man mal.
Vielleicht gibt es das auch und ich weiß es nur nicht. Ich sage ja, ich weiß es nur nicht.
Ja. Nee, aber ja, tatsächlich Fälle sind, wo halt dann bestimmte Verlagerungen stattfinden, um sich halt abzusichern. Klar. Auch gerade Geldgeschäfte dann halt nicht mehr über normale Banken, sondern über Internetbanken dann wiederum organisiert werden oder wie gesagt, die gesamte Firma nicht mehr da sitzt, wo sie eigentlich vorgibt zu sitzen und damit halt der Zugang irgendwie schwieriger wird. Ja, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit noch eine letzte Frage. Der Chat ist soweit ruhig, aber die Frage nach der Wirksamkeit. Also wir hatten jetzt die Verbote der Hammerskins und wir hatten danach Auflösung, / Scheinauflösung von weiteren Gruppen. Jetzt an euch beide vielleicht noch mal so ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Was wird passieren? Sind die Strukturen weg? Hat man die Sache erledigt?
Ja, also wenn man sich ein bisschen länger mit dem Thema befasst, Strukturen von Rechtsextremismus in Deutschland, gab es in den 90ern ja auch schon. Also eine Serie von Verboten, von Organisationen, die dazu geführt hat, dass neue Konzepte entwickelt wurden. Also zum einen hat man diesen führerlosen Widerstand mit aufgegriffen, aber auch Organisation ohne Organisation nennen. Also Christian Worch und Thorsten Heise damals, Heise ist heute immer noch ein Schlüsselakteur, die haben gesagt, wir müssen uns einfach so organisieren, damit der Staat uns möglichst schwer nur hindern kann, das zu tun, was wir tun wollen. Und da kamen dann diese losen Kameradschaften. Aber dann hat der Staat andere Sachen als Priorität gehabt und dann hat man wieder mehr in Strukturen, glaube ich, investiert. Und jetzt würde ich sagen, ist der nächste logische Schritt, dass man wieder mehr in informelle Strukturen geht, damit vor Gericht wieder gesagt werden kann, wie bei den Turonen, obwohl dort ja wirklich sehr formale Strukturen waren. Wir können hier keine kriminelle Vereinigung sehen. Also die Staatsanwaltschaft war nicht in der Lage, das zu belegen. Die Richter sehen ja nur, was vorgelegt wird. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt der nächste Schritt, ich verfolge das ja auch, du ja auch, sie ja auch, in den Diskussionen zu sagen, wie können wir einer Verbotswelle, wenn das jetzt eine Priorität ist, entgehen? Und der entgeht man dadurch, dass man sich so organisiert, dass man nicht wirklich aussieht wie eine Organisation.
Deine Glaskugel?
Wenn ich jetzt einfach mal an die ganzen Rockergruppierungen denke, ne? Also die wurden verboten, die sind aber noch genauso da. Mhm. Und die sind auch noch in genau den gleichen Strukturen da wie vorher auch. Sie zeigen dann halt eben nur nicht die Symboliken, die verboten sind, und tragen die nach außen. Oder genauso die Gefahr, die ich ein bisschen bei den Verboten sehe. Also es sind Schläge jetzt, hier wurden viel Waffen, viel Geld sichergestellt und natürlich tut denen das weh. Das ist immer ein Verlust und das ist auch so ein Schlag, um da erstmal was kaputt zu machen. Prinzipiell gut. Aber wenn ich so aus dem Bereich organisierte Kriminalität, man hat beispielsweise die Osman Germania, ne, diesen türkisch-nationalistischen Boxclub, den hat man verboten. Danach hat man nie wieder was davon gehört. Ich höre immer nur, ja, also haben wir nichts damit, aber die Leute sind ja genauso noch da. Und auch die Geschäftsfelder sind alle noch da. Oder beispielsweise bei den Hells Angels, also zum Beispiel in Frankfurt habe ich gesehen, dann sind die einfach mit einem Hells Angels Japan Symbol dann rumgeflitzt. Ne? Also das heißt, die Verbote, wir dürfen uns nicht so sehr auf Verbote verlassen. Verbote ist für mich auch immer so ein bisschen politisches Mittel, damit man außen demonstriert, wir machen was und ja, es stört. Aber zum einen haben wir Lerneffekte, nämlich Organisationen lernen. Ja, und Organisationen lernen von anderen Organisationen und Organisationen lernen auch, sich zu verändern. Das ist das eine. Und das andere, wie gesagt, also gerade in dem klassischen Bereich der Rockerkriminalität, da sehe ich eigentlich kaum Veränderungen. Die Strukturen sind genauso da wie vorher. Die Personen haben noch genau die gleichen Funktionen, wenn es nicht innerhalb der Struktur selber eine Auseinandersetzung gab. Und an Verhaftungen, also das ist sehr wenig, was da auch passiert ist. Also würde ich behaupten, gerade hier haben hier die Vereinsverbote und Betätigungsverbote insgesamt relativ wenig gebracht.
Ich glaube, wichtig ist der Störungsaspekt. Ne? Also das Problem verschwindet nicht durch das Verbot, aber das Stören ist ein Wert an sich. Aber ansonsten stimme ich da völlig zu.
Dann werfe ich noch einen dritten Punkt mit rein. Also ja, wir haben die Möglichkeit, dass halt konspirative Netze sich entwickeln. Wir haben die Möglichkeit, dass man eigentlich nur quasi nach außen anders agiert, aber nach innen eigentlich die gleichen Strukturen hält. Eine dritte Möglichkeit, die auch dann eingebracht worden ist von einschlägigen Akteuren, sich dann doch wieder den Deckmantel von Parteien quasi zu bedienen und dann versuchen, dieselben Strukturen in Parteistrukturen zu übertragen Und da mit dem Hinweis nochmal, okay, wir müssen eigentlich nur, also wirklich sinngemäßes Zitat, wir müssen eigentlich nur eine Partei suchen, die an sich nicht mehr verbotswürdig ist, weil sie irrelevant ist. Und hätten wir ja schon eine, die zumindest attestiert hat. Und innerhalb dieser Struktur wiederum die eigenen Strukturen einbauen, weil damit aus dieser Logik heraus die Partei so irrelevant ist, dass sie nicht verboten werden kann und man eigentlich da drinnen agieren kann. Ich denke, dass der Trugschluss dann, dass man natürlich die Partei dann wiederum relevant machen könnte durch die eigenen Aktivitäten in dieser irrelevanten Hülle, damit dann wiederum Verbotsgrund schaffen würde. Aber es sind unterschiedliche Diskussionen, die da gerade stattfinden. Es ist schon sehr, sehr, sehr deutlich zu sehen, dass halt nach so unterschiedlichen Phasen, und wir waren jetzt insbesondere im Bereich der Bruderschaften in einer Phase, wo halt sehr, sehr klar hierarchische, sichtbare Netzwerke entstanden sind, die auch mit Einfluss innerhalb der Szene, aber auch darüber hinaus agiert haben. Und vielleicht jetzt eher dann wieder einen Schritt zurück, eher in die Konspirativität.
Oder, wie du gerade sagtest, auch zur Parteigründung selbst. Weil wie der dritte Weg oder Parteineu, das sind ja so Mikro-, also sozusagen Fake-Parteien auf eine Art, um eben die Verbotshürde so hoch wie möglich zu hängen. Also ich sehe diese zwei Möglichkeiten. Die informelle, praktisch Hammerskins-Strukturen, das hat ja, wie gesagt, die konnten hier 20 Jahre lang operieren, ohne wirklich verfolgt zu werden. Das heißt, auf eine Art ist das ein Erfolgsmodell gewesen, würde ich sagen, aus der Sicht. Oder eben, man gründet Thorsten Heise, der ja in der NPD für Kameradschaften zuständig ist seit langer Zeit, und sein Umfeld gründet jetzt eine Serie von kleinen Parteien in Deutschland. Das ist ja gar nicht so schwierig. Und dann ist das mit dem Verbot nochmal was ganz anderes.
Haben wir auch schon, gerade in Dortmund hat man ja zumindest diese Entwicklung gesehen, dass man aus so Gruppierungen heraus Parteien entwickelte, um sich damit zu schützen. Ja, erstmal vielen Dank. Das haben wir viel diskutiert. Wir könnten auch noch viel, viel länger sitzen, aber irgendwann müssen wir, glaube ich, alle Schluss machen. Aber wir können die Diskussion natürlich auch gerne nochmal fortführen. Anderer Ort, andere Zeit, andere Möglichkeiten. Sehr, sehr gern. Aber erstmal hier vielen Dank an euch beide. Wir haben jetzt ja eher nochmal so ein bisschen die gesellschaftspolitischen, die polizeilichen Aspekte, juristische und ja. Wir für unseren Teil bei Exit werden dann noch im nächsten Jahr nochmal daran weiterarbeiten und dann nochmal ein Stück weit mehr diese praktischen Implikationen für die erwähnten Bereiche soziale Arbeit, Justizvollzug, aber auch Kommunen nochmal etwas konkretisieren und auch auf das Thema Ausstieg konkretisieren, weil das hat natürlich all diese Diskussionen, die wir jetzt geführt haben, Abhängigkeiten, finanzielle Abhängigkeiten, Druck, Hierarchien, Sanktionswirkungen von solchen Gruppen, die haben natürlich dann auch Auswirkungen auf konkrete Ausstiegsverläufe, Ausstiegsfälle, verunmöglichen oder wie auch immer bestimmte Ausstiege. Ansonsten, wir haben Publikationen zu dem Bereich, weil auch gerade nochmal im Chat erfragt worden ist, von euch, vom Counter-Extremism Project. Da findet man die dann gleich. Wir können auch nochmal den Link in die Shownotes packen, beziehungsweise an die angemeldeten Teilnehmer werden wir die am Ende nochmal versenden. Bei dir die Publikation, wir für unseren Teil werden auch nochmal unsere Publikation dazu beifügen und die dann nochmal rumschicken. Wie gesagt, hier nochmal in den Shownotes, sehr gerne. Und verabschieden uns jetzt erstmal. Vielleicht noch mit dem kleinen Hinweis, wir werden jetzt nochmal einen QR-Code einblenden für die Evaluation der Veranstaltung. Da würden wir Sie als Teilnehmer bitten, da vielleicht nochmal drauf zu klicken und den auszufüllen. Das wäre sehr schön, das hilft uns sehr viel weiter. Wir werden ihn auch nochmal rumschicken per E-Mail, aber da vielleicht nochmal gucken. Ansonsten habe ich hoffentlich nichts vergessen. Bedanke mich. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und bedanke mich bei allen, die da zugehört haben und zugeschaut haben.